Hallo, liebe Selina. Wir
Hallo,
treffen
liebe
uns wieder.
Kitty. Da sind wir schon wieder. Mensch, es ist wild.
Das sind wir schon wieder.
Da
Wir
sind wir
haben ja einen
schon
zweiten
wieder.
Teil versprochen von deinem Lebenslauf.
Ja.
Wir sind gerade in Norwegen angekommen
Wir
auf
sind in
unserer letzten
Norwegen. Ja, genau,
Podcast-Reise.
stimmt. 2018 sind wir in Norwegen angekommen.
2018 sind wir in Norwegen angekommen. Jetzt ist es 2024. Wir sprechen wieder von Norwegen nach Österreich. Und wir haben im ersten Teil sehr viel, das fand ich ja besonders cool, sehr viel darüber erfahren, wie du eigentlich jetzt zu der Pferdefrau geworden bist, die du heute bist. Ja, also wir haben ja geredet über deinen medizinischen Werdegang, wenn man das so sagen will, auch in der Klinik, die Osteopathie-Ausbildung, wie oft du bei Bent warst im Sommer, dein Ausflug nach Schweden. Also da war ja ganz, ganz viel. Kongresse hast du organisiert, ja, wo wir schon ein bisschen so drauf Rückschlüsse ziehen konnten, dass sich heute sehr viele Puzzlesteine davon ergänzen. Ja, also deine weitere Arbeit als Trainerin, aber auch natürlich dein Commitment und dein Engagement im medizinischen Bereich, ja. Aber also fangen wir dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Da war die Reise nach
Das war
Norwegen
ja
mit deinem damals
ein
noch Freund, heute Mann. Ihr seid gerade wirklich auf einer Abenteuerreise unterwegs gewesen, quer durch Skandinavien, bis ihr dann in Tromsø angekommen seid. Eine Gegend, die, glaube ich, ganz anders ist als Deutschland, oder?
Total anders. Also das Leben hier ist schon sehr anders als das, was ich vorher kannte. Ekeskogs hatte ich gedacht, also Schweden, Gotland war schon anders, die Uhren ticken da auch anders. Also alles ist langsam. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, muss ich vielleicht dazu sagen. Es ist ja schon ein bisschen voll. Also es ist jetzt nicht unbedingt
Ein
für
bisschen.
die dörfliche Struktur und die Ruhe bekannt.
Ja.
Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und Tromsø ist eben genau das Gegenteil davon. Gotland war schon langsamer. Tromsø ist, ja, ist anders. Man lebt hier ein bisschen anders mit der Natur. Und das war ein wichtiger Schritt für mich. Ich bin im Endeffekt bin ich froh, dass ich das gemacht habe, hierher zu kommen. Ich habe aber natürlich, ich habe lange gezögert. Ich fand die Entscheidung schwierig. Also hätten wir jetzt gesagt, Oslo, ne? Nicht ganz so weit nördlich, internationaler Flughafen, wäre mir das, glaube ich, leichter gefallen. Aber Tromsø fand ich aufregend. Das war
Wie
schon sehr weit
weit
weg.
ist Tromsø von Oslo entfernt, so wenn man sich das jetzt nicht geografisch so irgendwie vorstellen kann?
Norwegen ist ein schmales, kurzes, ein schmales, langes Land,
Ja.
24 Autostunden.
24 Autostunden, aber das gesamte Norwegen.
Nee, von Tromsø bis Oslo.
24 Autostunden. Wow. Also
Ja, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich hatte mich mal mit einer Kollegin darüber unterhalten. Gesagt, Mensch, also ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder eben auch nicht. Und die sagte zu mir, ach Mann, du warst so, ne, du hast doch schon alles Mögliche gemacht und warst auf Gotland und so. Und warum nicht Tromsø? Habe ich gesagt, schon weit. Und dann hat sie sich das auf der Landkarte angeguckt und sagte, jetzt weiß ich, was du meinst.
Es ist wirklich weit.
Das ist wirklich weit.
Nein,
Genau.
das ist kaum vorstellbar, 24
Ja.
Autostunden.
Ja. Und es war sehr klar, dass das Leben oder das Geschäft, was ich so hatte und bis dahin aufgebaut hatte, eben hier nicht weiter funktionieren würde. Und im Moment ist Tromsø eine unglaublich populäre Touristendestination. Und
Ja.
immer noch merkst du, die Flüge zu dir zum Beispiel sind spannend. Ja.
Ja, puh, das ist echt lang.
Aber an viele Orte der Welt, zum Beispiel an Düsseldorf, Hamburg, Berlin, hat mittlerweile Direktflüge. Tromsø,
Ja,
Düsseldorf, 3 Stunden bist du da, gar kein Problem.
Das ist natürlich gut. Das
Genau,
ist
es
gut.
gibt mittlerweile auch Direktflüge nach London zum Beispiel und einige andere Destinations ziehen jetzt, Frankfurt gibt es schon lange, ziehen jetzt hinterher. Kopenhagen gibt es jetzt, Stockholm gibt es jetzt.
Okay.
Das heißt, die Welt rückt gerade ein bisschen näher zusammen, auch für die Leute, die am Nordpol leben. Aber als ich mich dazu entschieden habe, 2017 haben wir die Entscheidung getroffen, 2018 haben wir es dann gemacht. war das schon sehr weit weg und hatte mich, das war ein Teil des Prozesses, was mir so schwer fiel. Ich hatte mich dann damit abgefunden, quasi loszulassen, ne? Loszulassen und zu sagen, das Leben, wie ich das bis jetzt gemacht habe, mit den ganzen Seminaren, mit den Wochenschülern, das wird so nicht weitergehen. Das ist
Brittpferde
unmöglich.
hattest du auch, gell?
Brittpferde, genau. Das in der Art und Intensität zu machen, muss ja auch vorstellen, Norwegen hat eine ganz andere Bevölkerungsdichte
Das
als
wollte ich
das
dich
Ruhrgebiet.
fragen. Wie
Ja.
ist es dort? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da viele Pferde überhaupt? Also
Also natürlich gibt es Pferde, natürlich gibt es Pferde, aber ich würde sagen, in einem Einzugskreise von 4 Stunden vielleicht maximal 200 Pferde.
Okay.
Ne? Und ich
Ja.
sage immer, sogar wenn das alles meine Kunden wären,
Ja, aber das sind sie
wäre
nicht. Das ist ja
schlecht.
das.
Also würde ich nicht davon leben können.
Schau dir an. Und man muss auch dazu sagen, du kannst ja auch nicht sagen, dass das alles akademische Reiterinnen sind.
Nee,
Ja.
die wollen auch nicht alle akademisch arbeiten.
Ja, eben.
Also,
Das
die
ist ja,
wollen auch
das ist
nicht
ja
alle
ein.
zu mir mit Osteopathie kommen.
Das heißt, selbst wenn alle kommen würden, wäre es noch
Wäre es
immer
knapp.
schwierig.
Genau.
Okay.
Oder ich wäre eine sehr schlechte Therapeutin, die da wöchentlich hinhören muss.
Ja,
Das
okay,
kann
gut, das
natürlich
willst
auch
du ja auch nicht,
passieren.
natürlich. Ja, klar.
Aber ansonsten mache ich irgendwie vielleicht 3 Pferde pro Woche. Das ist einfach zu
Okay.
wenig, um davon zu
Das
leben.
heißt, du bist dann wirklich 2018 darauf gegangen, eher mit dem Gedanken, du hast deine Pferde mit
Genau.
und die Karriere, so wie du sie aufgebaut hast. Also du warst da damals sehr, sehr, sehr gefragt. Also was du gesagt hast, wie viele Kurse du gegeben hast und boah, also das war ja eigentlich so Highflyer in der akademischen Reitkunst, ja,
Ja.
hättest du dann aufgegeben?
Genau, habe ich dann aufgegeben. Also habe ich ganz bewusst, habe ich gesagt, das ist
Krass.
eben einfach was, was ich so nicht weitermachen kann.
Mhm.
Und wir hatten ja nun auch den Wunsch, eine Familie zu gründen. Und dann war natürlich auch irgendwie klar, dass wenn wir eine Familie gründen, würde ich mein Kind auch ganz gerne ab und zu mal sehen. Und das wäre sicherlich mit dem Leben vorher nicht möglich gewesen.
Mutig wieder mal. Mutig.
Und dann haben wir gesagt, okay, also egal was kommt, es wird anders. Wir wissen nicht, was kommt.
Ja.
Aber irgendwas wird kommen.
Ja.
Und es wird anders werden. Und lass mal schauen, welche Türen aufgehen oder eben auch nicht. Und
Hat dein Mann
tatsächlich ist es.
damals, entschuldige kurz, hat dein Mann damals schon den Hof gehabt?
Hat er nicht gehabt. Also der Hof war schon in der Familie. Das ist ja der Hof, oder jein. Wir haben ja jetzt im Endeffekt zwei Höfe. Der eine war schon in der Familie, das ist der elterliche Hof. Den anderen haben wir dann später dazu gekauft, ein Jahr später dazu gekauft, ja.
Okay, aber damals hat sie in eine Wohnung gezogen, direkt nach
Genau,
Tromsø.
richtig.
Ah.
Genau. Ja, mein Mann hat in der Stadt gewohnt, hat er
Okay.
ja auch oder arbeitet da ja auch. Und wir haben da immer noch ein Apartment, in dem wir damals eben auch gewohnt haben. Und Tromsø musst du dir vorstellen, wie das Manhattan des Nordens.
Habe ich
Es ist
gehört,
eben
ja.
eine Insel, ne, begrenzter Platz. Alle wollen auf der Insel wohnen und für norwegische Verhältnisse ist es mit seinen 70.000 Einwohnern wirklich eine Großstadt.
Ja,
Für eure
ja,
Verhältnisse oder für das, was ich aus dem Ruhrgebiet kenne, denn
ja,
wir sind 10 Minuten einmal die Stadt hoch und runter gelaufen.
ja,
Aber
ja, ja.
genau, da gibt es eben dann verschiedene Perspektiven drauf.
Okay, verstehe. Das heißt, am Anfang waren deine Pferde dann auch irgendwo eingestellt. Okay.
Genau, ich habe 2 Pferde aus Deutschland mitgenommen. Von meinen 4 Pferden habe ich 2 mitgenommen.
Ach, du hattest vier.
Ich hatte 4. Genau, ich hatte den Donny noch, den
Ah
Trakehnerwaller.
ja.
Der ist dann ja mit einer Praktikantin von mir mitgegangen. Und ich hatte noch einen sehr, sehr schönen PRE. Der hat das Bodenarbeits- und das Longenarbeitsbuch mit mir gemacht. Für diejenigen, die vielleicht die Buchserie Akademische Reitkunst lesen. Und der Mio hat dann ein Melanom bekommen, und zwar im Genick. Und hat dann nach dem Longenarbeitsbuch, der hat da eine sehr schöne Fotoserie gemacht, eine sehr schöne Fotosession mit mir. Und am nächsten Tag tat ihm alles weh und er konnte den Kopf nicht mehr richtig drehen.
Gott.
Das war das Ende von Biegung und Stellung. Das war der Moment, wo ich dann sagen musste, okay, wir müssen ein anderes Hobby zusammenfinden. Und ich war mit Leib und Seele Akademikerin. Ich wollte Biegung und Stellung machen, ich wollte Dressur reiten und habe ihm dann in Deutschland auch ein anderes Zuhause gesucht.
Okay.
Und genau, der ist da bei einer jungen Frau gelandet, die systemisches Coaching macht
Och, wie nett. Okay.
mit Pferden. Und der Mio wusste ja nicht, dass er krank ist. Das war eine sehr starke Persönlichkeit, ein ganz tolles Pferd. Ist auch sehr spontan krank geworden. Ich bin den freitags noch geritten und bin am Sonntag vom Kurs gekommen. Und meine Praktikantin sagte zu mir, muss ich Mio mal angucken. Der hat da so ein Ding. Ich glaube, der hat sich irgendwie gestoßen.
So
Und
was Blödes, das gibt's ja gar nicht.
Ich konnte gar nicht verstehen. Und dann bin ich am nächsten Morgen bin ich zu Mio gegangen und dann hatte der so einen Tennisball da im Genick sitzen auf einmal. Und dann haben wir auch keinen Tierarzt gerufen, aber haben eben auch erst gedacht, der hat sich gestoßen. Denkst ja nicht
Ja,
direkt an
sicherlich. Oder ein
Krebs.
Stich oder keine Ahnung,
Ja,
was es da
genau.
gibt, der.
Ja, wurde aber nicht weniger. Und
Ja.
dann haben wir eine Biopsie gemacht und dann kam schwarzes Blut raus. Und dann, ja, weißt du, was es ist.
Wahnsinn. Wie alt war er?
Sieben.
Das ist ja Wahnsinn. Schlimm.
Gerade
Aber
angefangen.
jetzt, das ist jetzt nur kurz Exkurs, aber geht's ihm heute, weißt du was, hat er das überlebt oder?
Der ist jetzt gerade gestorben. Das
Okay,
hat
aber
er
es
überlebt.
ist
Er hat noch ziemlich lange ganz gut damit gelebt, ja.
super. Okay, das ist aber dann, das heißt, ich
Ja,
sag mal,
ja. Wir
akademische
haben damals
Karriere
auch.
war,
Die
ja.
akademische Karriere war vorbei, aber nicht die Karriere als Pferd. Und
Das ist doch okay.
genau, ich hatte dann damals auch schon relativ viel experimentell behandeln lassen, auch über die Kontakte, die ich von früher hatte. Haben wir da ein bisschen versucht, das zu framen. Das war ganz gut.
Okay.
Genau, und konnten das dann relativ lange eindämmen, das Wachstum.
Okay. Okay. Gut, das heißt, du bist aber jetzt eben nach Norwegen, damit das Bino und Segovia.
Genau.
Genau, und die waren dann einmal vorerst woanders eingestellt und du warst darauf eingestellt, dass du
Freizeitreiter zu
eigentlich
werden.
richtig.
Genau.
Das war dann aber nicht so, weil jetzt bist du keine Freizeitreiterin, jetzt hast du Equidemia.
Ja, richtig. Das war dann nicht so. Da sind dann irgendwie verschiedene Sachen gleichzeitig passiert. Ich bin dann erstmal eine ganze Zeit lang hauptsächlich auch therapeutisch unterwegs gewesen. Und dann kam, oder das hatte ich ja schon angefangen, als ich in Deutschland war, kam die akademische Buchserie. Ich hatte ja damals die Anna Eichinger noch betreut. Genau, und die Anna hat dann irgendwann die Staffel an mich weitergegeben bei Band 4. Hat sie gesagt, sie schafft es nicht mehr, das noch zu betreuen, ob ich übernehmen möchte. Und dann habe ich übernommen. Und damit war ich dann auf irgendwie auf einmal wieder mittendrin. Und für mich war das genau richtig in dem Moment, weil ich hier am Nordpol saß, dann schon
Ja,
hochschwanger
super.
mit dickem Bauch und habe so den Kontakt zu den Kollegen auch halten können. Und das war natürlich eine sehr
Perfekt.
schöne Sache. Ja, genau.
Weil das geht ja eigentlich auch ganz gut dann online.
Genau.
Mal Buch schreiben oder Artikel einholen, lektorieren, korrigieren. Kann man ja auch gut remote machen.
Genau,
Das
richtig. Das
heißt,
war richtig
back
schön.
in business in der akademischen Reitkunst, hochschwanger.
Ja, für mich war das halt ganz wichtig. Das war damals auch sehr schön, als wir uns verlobt hatten. Musste ich mich doch tatsächlich noch mal kurz auch mit meinem Meister oder meinem Reitlehrer austauschen und sagen, wie machen wir das denn, wenn ich in Tromsø wohne? Wie machen wir es denn mit Unterricht? Wie kriegen wir das denn hin? Und dann hatte ich damals eigentlich vor, einmal im Jahr mit meinen Pferden für einen Monat irgendwie runterzufahren nach Dänemark.
Es ist schon sehr weit,
Und
oder?
ja, das ist schon sehr weit. Und dann hatte ich das für das erste Jahr auch ausgemacht, war dann aber schon schwanger.
Ach,
Oh, das war
schau.
das eine. Und das andere war, dass der Winter sehr früh kam in dem Jahr. Wir hatten schon Mitte Oktober, hatten wir schon Glatteis und Schnee. Und das war der Moment, in dem wir uns dagegen entschieden haben, die Pferde zu verladen. Ja, also
Ja.
oft geht das ganz gut bis ja, Ende November noch, dass die Straßen noch nicht zu sind. Aber in dem Jahr ging das eben nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn ich habe das so oft schon angeboten mit Online-Unterricht. Lass uns mal online machen. Es funktioniert nicht, nie geht es. Und das war der Anfang des Online-Unterrichts.
Nein. Das heißt, du bist dann bei Band online geritten.
Genau, 3
Er hat
Wochen
das
am
mit
Stück.
dir ausprobiert.
Genau.
Wie lustig.
Genau. Ich hatte das ja schon ein paar Mal gemacht zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, ne, Hanna und ich hatten schon seit Schweden, also vor 10 Jahren jetzt, bin ich aus Schweden weggegangen. Das heißt, wir hatten da schon eine ganze Zeit immer mal wieder auch Unterricht auf Skype oder uns gegenseitig unterrichtet oder so. Und wir wussten ja, dass es funktioniert, aber das war dann der Einstieg in den Online-Unterricht.
Das heißt, Band hat dann, du warst dann Wochenschülerin online bei Band.
Genau,
Und
richtig.
was hat,
Genau,
was,
ich
was,
wollte halt
wie?
meine Reitwochen nicht aufgeben, sondern weitermachen.
Wie hat Band reagiert? Also war er überrascht, dass es so gut geht?
Ja.
Oder
Ja, genau.
wirklich?
Ja, klar. Natürlich, wir waren ja alle überrascht. Da hat ja keiner mit gerechnet. Also ich wusste, es funktioniert, aber ich bin jemand, der wird auch schnell nervös. Ich wechsle nicht gerne Orte. Meinen Pferden
Ja.
macht das relativ wenig. Mir macht das auch relativ wenig, solange ich nicht vor Publikum reiten muss. Wenn ich vor Publikum reiten muss, das ist überhaupt nicht
Ja.
meins. Ich bin kein Showreiter. Das ist, ich
Ja.
bin immer, habe immer großen Respekt vor den Kollegen, die das machen. Aber ich möchte das selber nicht machen. Ne? Ich habe kein Problem, eine Keynote zu machen oder so. Aber ich mag das nicht mit Pferd machen. Ich meine, da
Verstehe ich, ja.
fühle ich mich zu gestresst und bin dann sicherlich nicht die beste Version meiner selber, auch nicht für mein Pferd. Das muss ich irgendwie keinem zumuten. Und deswegen habe ich den Online-Unterricht als sehr angenehm empfunden. Und ich hatte ja auch, ich hatte ja lange das Gefühl, wenn ich als Praktikantin bei Band war, war das immer die eine Sache, denn dann war ich lange da. Wenn ich aber als Wochenschüler da war, habe ich mich immer so ein bisschen auch gefragt, bringt mir das jetzt was? Denn meine Pferde sind natürlich immer schlechter aus dem Hänger ausgestiegen, als sie zu Hause eingestiegen sind. Heute weiß ich auch, warum das so ist. Ne? Hätte man
Magen.
mal die Rat ja, man hätte auch mal die Ration anpassen müssen vorher. Hängerfahren ist einfach total anstrengend. Das müsste man einfach, wenn man so also 10 Stunden Hänger fährt, vorher auch rechtzeitig mit einkalkulieren und die Pferde aufstocken. Das heißt also, dir kommt das nicht nur so vor, als kommen die schlechter vom Hänger, die kommen schlechter vom Hänger und die haben tierischen Muskelkater. Und das hatte ich ja jetzt nicht mehr durch den Online-Unterricht. Ich hatte einen Kopf im Ohr, ich hatte meinen Reitlehrer für mich alleine. Ne? Ich war in meiner Bubble und konnte auf einmal so abliefern, wie ich das zu Hause tue. Das war natürlich eine
Hat
ganz
viele
andere,
Vorteile.
genau, hat viele Vorteile, eine ganz
Ja.
anderes Setting. Und das ist einer der Gründe, warum ich, also ich fahre gerne auf Kurse, ich mache gerne Kurse und ich möchte jetzt auch, wenn meine Tochter etwas größer ist, gerne auch wieder mehr Kurse machen. Aber ich weiß die Vorteile des Online-Unterrichts schon aus beiden Perspektiven, auch aus Schülerperspektive zu schätzen.
Na, absolut. Verstehe ich total, ja. Wobei es lustig ist, dass du das sagst, dass man sich am Anfang nicht vorstellen konnte. Wenn ich erzähle, dass ich Online-Reitunterricht habe,
Ja.
jemanden, der nicht reitet, das ist unvorstellbar. Das ist wirklich
Wie geht das
unvorstellbar.
dann? Ja.
Ja, wirklich. So, aber wie geht das? Und wie sieht sie dann? Und ich glaube auch, es ist im Moment auch natürlich, wenn jemand nicht aus der akademischen Reitkunst kommt, nicht vorstellbar, dass der Trainer da nicht irgendwie aktiv selber am Pferd irgendwas macht, sondern einfach aus der Distanz sagen kann, du, der Hinterfuß tritt jetzt nicht ganz spurig. Ja, ist faszinierend, aber es funktioniert, wie wir wissen.
Es funktioniert wunderbar, ganz genau. Ich
Funktioniert
bin immer
wunderbar,
noch
ja.
aktiv auf beiden Seiten, ja.
Absolut, ja, Schülerin und als Trainerin, ja. Okay, das heißt, so hat Ben dann auch den Online-Unterricht entdeckt, ja.
Und das war
Sind
noch
jetzt so,
vor Corona, ne?
ich
Das war
wollte
noch
gerade
vor Corona,
sagen,
ja.
zwar noch vor Corona, aber dann kam ja relativ bald Corona, oder? Und was hat das geändert? Da bist du gerade Mama geworden, oder?
Ja, ich habe meine Tochter entbunden und 2 Wochen später gingen die Grenzen
Krass.
zu. Ich werde es nie vergessen. Die Anna hat mich damals angerufen, hier aus Österreich, die Anna Eichinger, hat mich damals angerufen und gesagt, oh, es ist alles ganz krass. Und ich habe noch zu ihr gesagt, ah, entspann dich mal. Wird schon nicht so, ne? Machen immer alle erstmal wild. Doch, musst du dir mal angucken und so. Ich konnte das gar nicht fassen. Und ja, dann war das tatsächlich so. Dann
Auch in
gingen auf einmal die
Tromsø,
Grenzen
ganz
zu.
oben.
Ja, die Norweger haben da ja nicht so rumgespielt wie einige andere. Die haben da ja direkt ernst gemacht. Das heißt, die Grenzen gingen zu. Am Anfang hatte man noch eine freiwillige Heimquarantäne, wenn man geflogen ist oder so. Und dann war ziemlich schnell klar, da hält sich keiner dran. Und dann gab es ein Corona-Hotel in Oslo am Flughafen. Das heißt, wenn du umsteigen musstest, muss man immer, man muss immer in Oslo umsteigen. Wenn du umsteigen musstest, dann gab es da auch keinen Corona-Test mehr und ob du positiv oder negativ warst, sondern du bist direkt ins Corona-Hotel eingefahren und bist dann da für 4 Wochen oder für 6 Wochen geblieben und musstest dafür auch noch 500 Kronen am Tag bezahlen. Das war das Ende der Reisetätigkeit.
Boah, schrecklich. Stell dir mal vor, du bist da 5 Wochen in einem Hotel in
Ja, und
Quarantäne.
wir hatten die Grenzen lange zu, also die haben da nicht viel Spaß gemacht.
Boah. Okay, das heißt, da warst du jetzt wirklich dann in Norwegen. So, also
Jo.
da gab es dann nichts mehr. Nicht
Genau.
mehr raus, nicht mehr rein.
Nächstes.
Norwegen, Tromsø,
Ja.
angekommen.
Zack, jetzt war ich da. Da hatten wir Gott sei Dank dann gerade auch den Hof gekauft. Wir hatten im Oktober den Hof gekauft und hatten da großes Glück. Also mein Mann ist sehr tief hier verwurzelt. Der hat die Wurzeln wie so eine alte Eiche ganz tief im Boden. Und ist ja auch hier geboren worden. Und der Hof neben dem Hof seiner Eltern wurde dann verkauft. Und dann haben wir den gekauft und damit es uns erspart, ein eigenes Haus bauen zu müssen.
Ja, super.
Ja, und haben dann das Land verdoppelt. Und das ist natürlich ganz elegant.
Ach, und das war alles knapp vor Corona. Das heißt, ihr wart jetzt auch nicht in dem Apartment. Ah, boah, das
Nee,
ist echt ein
nee.
Glück.
Ich hatte dann schon meine Pferde zu Hause. Meine Pferde hatten
Ah.
dann jetzt auf einmal viele Hektar Land. Wir hatten schon Reitplatz gebaut. Ich hatte eben schon meine Wochenschülerwoche bei Bend gemacht und habe dann hier ganz gemütlich. Ich habe ja irgendwie, ich war bei dann im 8. Monat oder so, als ich diese Wochenschülerwochen bei Bend gemacht habe.
Boah.
Und meine Pferde haben mich dann noch ganz entspannt durch die Gegend getragen. Eine Kollegin von mir sagte damals: Du bist doch total bekloppt, das schaffe ich noch nicht mal ohne schwangeren Bauch.
Wie cool. Toll.
Und bin dann, genau, habe dann das erste Buch gemacht, habe den Zirkel damals gemacht und habe dann mein Kind bekommen und saß dann hier mit dem Kind auf dem Land.
Während Corona.
Genau. Richtig.
Und
Da
hast
war
den
nicht mehr so viel
Lockdown.
mit sozial, war nicht mehr so viel mit, genau, hab den Lockdown
Ja.
gemacht. Und dann war das eigentlich eine Schülerin von mir, die gesagt hat: Mensch, lass uns doch irgendwas online machen.
Okay.
Lass uns doch
Weil,
irgendwas, ja,
ja,
irgendeine
weil wir alle
Unterrichtsgruppe
auch,
oder so.
wir wurden ja gezwungen dann Richtung Online zu der Zeit. Das war ja eigentlich für dich vielleicht sogar ein Game Changer, oder?
Für mich war das ein Glücksgriff. Ja, klar. Super.
Weil
Denn dann
online
war.
angekommen ist.
Genau, weil online angekommen ist und weil das auf einmal nichts mehr Verrücktes war, sondern weil alle das gemacht haben. Und
Ja.
dann haben wir damals angefangen, hatte ich damals angefangen, ich wollte immer ein Membership haben. Das System fand ich irgendwie gut, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist gut für alle Beteiligten. Und hatte dann aber angefangen mit einer Jahresgruppe.
Ah, das war die
Genau,
damalige
die hieß damals
Masterclass.
Masterclass. Die hieß damals Masterclass. Und da gab es die Masterclass als Jahresgruppe. Und dann gab es irgendwie 12 Themen, an denen wir uns entlang gehangelt haben. Dann gab es jeden Monat ein Webinar und eben einen Trainingstag. Und so fing das dann an, sich zu entwickeln. Genau,
Waren
und
das
so.
damals noch bekannte Schüler oder schon neue Schüler oder
Beides, beides.
beides?
Beides, ja. Es gab Leute, die sich extra für die Masterclass angemeldet haben. Es gab aber auch einige Schüler, die ich schon vorher kannte.
Cool, okay. Und
Die
das
auch
war
immer noch
damals.
dabei sind, by the way. Ja.
Ja. War das damals schon unter dem Namen Equidemia oder war das noch? Ja.
Ja, ich habe dann ja geheiratet. Und 2018. Oh Gott, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe dann ja geheiratet.
Ja, irgendwann in
Irgendwann.
Norwegen. Am
Irgendwann, nee,
Anfang.
auf Gotland, du, auf Gotland.
Du hast auf Gotland wirklich?
Ja, auf
Das heißt, es ist
Gotland.
jetzt wieder zurück für die Hochzeit?
Ja.
Mei.
Na klar.
Ach, das ist schön.
Nee, wir haben gedacht, das ist blöd. Also für die Deutschen ist blöd in Norwegen und für die Norweger ist blöd in Deutschland. Also
Oh.
machen wir doch mal ganz konsequent neutraler Boden. Ab geht's
Ui.
nach Gotland, da haben wir uns kennengelernt, macht
Ja.
Sinn.
Ihr seid romantisch.
Ja, schon. Wir haben auch
Schon.
ganz, also wir haben tatsächlich auch ganz klein geheiratet. Da findest du auch keine Bilder oder so im Internet.
Süß. Okay, gut. Das heißt ja, aber das war ja noch vor der Geburt von Leaf, oder? Ja, okay, gut. Okay. Ja, okay, auf jeden Fall, da hast du geheiratet und dann hast du, warte, weil du, wir waren gerade bei der Equademia-Gründung. Das war
Ja,
dann.
und ich hatte ja vorher die Firma firmiert unter Selina Harich Akademische Reitkunst. Und dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich gerne von meinem Namen weg.
Ja.
Denn geht ja keinem was an, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht verheiratet bin und was ist, wenn wir uns mal trennen oder so. Und
Ja.
das will ich eigentlich nicht öffentlich machen.
Ja.
Das ist mein, ne, so mein Privatleben. Das hat nichts mit mir als Reitlehrerin zu tun. Und ich hatte damals eben den Wunsch, die Firma anders aufzustellen und nicht mehr nur Wochenendkurse zu machen, sondern eben auch den therapeutischen Bereich mit zu integrieren. Und dann ist dieser Kunstname Equidemia entstanden, mit dem Vorgänger von ChatGPT. Also da gab es so Online-Börsen, wo man Namen suchen konnte. Und
Lustig.
da ist Equidemia dann irgendwo bei gewesen. Das fand ich ganz schön, weil es mich an der Academia erinnert
Ja.
hat. Es ist die Verbindung zwischen Equine und Academy. Und genau, dann ist es Equidemia geworden.
Dann ist es Equidemia geworden. Und dann kamen also in dieser Zeit des Lockdowns mit den Büchern und mit deiner Rolle als Mama, kamen dann auch die ersten Memberships, wie du gesagt hast, also die Masterclass, oder?
Ja, dann kam die Masterclass, also dann kam dieses Jahresprogramm damals. Und das war aber noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich war damals großer Yoga with Adriene-Fan. Kennt vielleicht der eine oder andere von YouTube. Wenn nicht, kann man das mal ausprobieren. Und was ich da so unheimlich schön fand, war, mit wie viel Liebe, wie viel Achtsamkeit und wie organisch sich das entwickelt hat. Und das war immer so ein alles kann, keiner muss. Und das fand ich total schön. Und ich fand dieses Prinzip auch schön. Da gibt es ja ganz viele YouTube-Videos kostenfrei. Und ich fand dieses, und dann gibt es eben Membership, den man für ganz kleines Geld im Monat auch kaufen kann. Den zahle ich, glaube ich, bis heute noch. Da bin ich bis heute noch aktiv, weil ich ja immer noch aktiver Yogi mehr oder weniger bin. Und das fand ich eine unheimlich schöne Idee, für ein erschwingliches Geld Wissen zu vermitteln und auch aus verschiedenen Bereichen zu vermitteln. Und nun war es 2018 und 2019 und ich hatte nicht die technischen Fähigkeiten, ein Membership-Bereich zu produzieren und so Sachen wie so die Zahlungsanbieter, die man kennt, Digistore und so und Elopage und so. Das war noch nicht meine Welt. Ich glaube, das gab es schon. Ich glaube, die Anna hat damals schon angefangen mit Online-Kursen. Aber ich wollte auch keinen Online-Kurs machen, weil mir das zu statisch war, sondern ich wollte gerne den persönlichen Austausch haben. Und dann hat es noch ein kleines bisschen gedauert, bis es dann weiter entstanden ist. Es ging also mit diesen Unterrichtsgruppen los und ich hatte erstmal so versteckte Seiten auf meiner Internetseite, wo die Leute dann ihren Unterricht anschauen konnten und die Webinare anschauen konnten. Und dann hat sich das von da aus Stück für Stück weiterentwickelt und es war ein bisschen schwierig, denn man glaubt es kaum, aber findet man jemanden, der zum Polarkreis kommt zum Film. Ja.
Ja.
Genau, und hier vor Ort waren jetzt die Reitkunst Hintergründe nicht so groß. Ich habe den einen oder anderen Fotografen ausprobiert und war öfters kurz davor, den Job hinzuschmeißen, weil ich gedacht habe, oh Mann, also es ist so gruselig geworden, das kann man
Oh
gar nicht
je.
sein.
Ja, man muss auch einen Hintergrund haben, um das einfangen zu
Ja,
können. Es
genau,
geht
man
nicht
muss auch
anders.
einen, genau, man muss einen Hintergrund haben und wenn das Pferd irgendwie nie einen Kopf hat oder so, dann ist
Ja,
halt
ja.
wirklich schlecht auf dem Film.
Ja.
Und dann hat sich das immer so ein bisschen nach hinten verzögert und verzögert und oh, ich bin fast wahnsinnig geworden. Aber dann lief's. Dann kam irgendwie, dann habe ich jemanden zum Filmen gefunden, die dann regelmäßig hergeflogen ist. Und die macht es leider mittlerweile nicht mehr. Hat ihr Pferd verloren und wollte dann nicht mehr weitermachen.
Okay.
Jetzt haben wir andere tolle Unterstützung. Aber das hat dann so ein bisschen, das hat dann so ein bisschen gedauert, bis sich das weiterentwickelt hat. Und dann kam eben auch mit dem Lockdown der erste Summit, genau.
Das haben wir ja auch schon in der ersten Podcast-Folge gehört, dass du da ja eigentlich, ups, meine Katze.
Ui, hallo.
Ja, der Luis möchte auch mitreden.
Das ist
Aber das haben
schön.
wir in der ersten Podcast-Folge ja schon gehört, dass du da ja auch am Live-Kongress einmal organisiert hast im Zuge deines Klinikpraktikums oder deiner Klinik, Tätigkeit. Und deshalb finde ich das ja irgendwie so naheliegend eigentlich oder auch so spannend, dass du das dann auf online transferiert hast. Ja.
Der Arian hat ja damals dann die Online-Pferdemesse gemacht.
Stimmt.
Der Arian Aguilar, genau. Und ich war total davon beeindruckt,
Stimmt.
wie simpel er das am Ende des Tages aufgezogen hat.
Richtig, das war doch mit einem,
Genau.
mit einer, jeder konnte, warte mal, wie, das konnte man da nicht irgendwie selbst wählen, was man zahlt oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich
Genau.
kann mir, ja, das war cool, ja.
Genau, ja, richtig. Und da war ich ja dann auch als Referentin dabei und da war total beeindruckt davon, wie mit wie wenig Aufwand er da eigentlich was echt Tolles gemacht hat. Also
Ja.
natürlich ist sowas immer Aufwand, ne? Vor
Ja,
allem in der
klar.
Vorbereitung und so. Aber die technischen Herausforderungen waren gar nicht so hoch. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Also wenn du diese Idee nochmal in die Tat umsetzen willst, dann jetzt. Dann ist jetzt der richtige Moment. Und dann
Stimmt.
haben wir das gemacht und haben eben Wissenschaftler, Praktiker zusammengesetzt und so ein 50-50-Summit gemacht. Damals noch als Tagesveranstaltung. Der erste Summit war eine Tagesveranstaltung. Die lief dann so von morgens bis abends auf Zoom einmal durch. Und später wurde es dann ja größer und komplizierter und so, aber da fing das ganz klein an. Und ich hatte mir da auch, also es war ein toller Summit, war eine tolle Veranstaltung inhaltlich. Beim ersten Mal, wir haben ja jedes Mal ein Thema, beim ersten Mal hatten wir Connection, Soulfulness.
Stimmt, kann ich erinnern.
Hatten wirklich tolle Referenten auch dabei und das war wirklich, wirklich, wirklich schön, aber eben sehr simpel gemacht von der Technik her. Und hätte ich mir eigentlich erhofft, mehr Menschen zu erreichen. Das ging dann nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Da musste ich dann noch ein kleines bisschen was dazulernen. Das wurde dann ja mit jedem Mal einfach größer, ne?
Gut, aber das hat sich jetzt, es ist ja oft so, dass es dann einfach ein bisschen einen Anlauf braucht oder sowas, die
Genau.
Erfahrungswerte, ja. Wie viele Summits waren es bis jetzt? Der zweite war, irgendeiner war mit Pain.
Der letzte war Pain. Und davor hatten wir, ich glaube,
Ah ja, doch,
Etology.
das kann
Ja,
sein.
genau,
Richtig,
der dritte
genau.
Summit. Drei Summits haben wir jetzt gemacht.
Ja, dann war Pain der letzte, gell?
Der Pain war der letzte. Pain Recognition, Rehabilitation.
Ja.
Ja,
Wann ist der nächste geplant?
das macht mich immer ganz wild, wenn ich auf Social Media die Bilder sehe von den Pferden, die vorher und nachher. Und nachher soll besser sein als vorher und nachher ist halt nur anders schmerzhaft. Das war der Auslöser für den letzten Summit. Genau. Macht mich immer ganz wild. Ja. Und der nächste ist geplant für nicht nächstes Jahr, also 2026. Wir wollen eigentlich immer zwischen den Equitana-Jahren sein, jedes zweite Jahr. Auch weil mir das zu viel wird, wenn wir Equitana haben und wir sind ja sonst immer im März. Und wenn wir im März Equitana haben und Summit, das schaffe ich
Ja,
nicht.
ist zu
Also,
viel.
das geht
Das auch,
nicht,
das
genau.
ist zu viel. Das ist zu viel. Aber man sieht ja schon bei den Summits, da kommt ja auch dieser Gesundheitsaspekt ja schon sehr stark rein, den du ja, wie wir wissen, irgendwie auch aus der Klinik ein bisschen so
Na klar, mitgebracht
mitgenommen
hast, ja.
hast. Da hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel bei dir getan, oder? Also du
Ja,
hast
ich
ja
habe einfach viel
Weiterbildung,
gelernt, ne?
hast viel gelernt, du hast viel Weiterbildungen gemacht, gell?
Ja, ich hab immer viel Weiterbildung gemacht. Also ich bin schon jemand, der sehr gerne sich irgendwie vertieft in Dinge. Ja, das fand ich immer schon total spannend. Und früher war es, oder ne, dann habe ich die Osteopathie gemacht, dann habe ich Kranio gemacht, ja auch noch mal ein bisschen Kranio für den Menschen gemacht und mache das ja auch immer noch mal wieder, dass ich da den einen oder anderen Kurs mitnehme. Eine Zeit lang habe ich mich sehr tief in das Thema Trauma vergraben. und habe da auch Therapeutenweiterbildungen gemacht für Traumapatienten, was total spannend war und auch nochmal ein Gamechanger ist, in den Behandlungen ein Gamechanger ist, weil du auf einmal ganz anders auf die Pferde guckst. Und dann sind verschiedene Sachen gleichzeitig passiert, die meine Perspektive verändert haben. Das eine ist, ich bin hier hingezogen, wo ich wohne. Und wir haben so wilde Sachen gemacht wie die Türen auf. Also die Pferde sind ja im Sommer frei in den Bergen unterwegs. Und bevor sie frei in den Bergen unterwegs waren, hat sich einfach schon verändert, dass sie viel mehr Platz hatten. Despino und Segovia sind hier eingezogen und hatten auf einmal nicht mehr das, was wir so kennen, ne, was ich heute liebevoll City Farming nenne, sondern die hatten auf einmal irgendwie 30, 40 Hektar.
Also richtig viel.
Ja, für zwei Pferde, das viel.
Sehr
Ja.
viel, ja.
Und ich hatte mir bis dahin immer eingebildet, eine sehr gute Beziehung zu meinen Pferden zu haben und habe auf einmal festgestellt, wenn die ein eigenes Leben haben, bin ich auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Das heißt, die sind zwar nicht von mir weggelaufen, aber wenn ich am Zaun stand und gepfiffen habe, hat das irgendwie auch keinen interessiert.
Sie waren ja vielleicht auch, weiß ich nicht, 10 Hektar weit weg.
Ja,
Also.
aber das können die schon ganz gut hören. Also das Gehirn, das schaffen
Okay.
die. Aber das hat die einfach nicht, die hatten halt was anderes zu tun, ne? Ja,
Gibt ja auch genug zu
das
tun.
hat mich erstmal in eine tiefe Sinnkrise geschmissen. Und da musste ich nochmal ordentlich nachsitzen auf der Beziehungsebene. Und mittlerweile würde ich eher sagen, ich würde mir Sorgen darüber machen, wenn meine Pferde jedes Mal kommen, wenn ich pfeife.
Ja.
Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass sie ein eigenes Leben haben, aber wir haben auch wieder eine Beziehungsebene erreicht, wo sie auch im Sommer frei in den Bergen leben können. Und wenn ich pfeife, kommen sie trotzdem. Das ist
Okay.
meistens, wenn sie irgendwo in der Nähe sind. Aber wir haben da
Ja.
so, genau. Genau.
Okay.
Und das hat ganz viel verändert. Ich glaube, ich habe, bevor ich hierher gezogen bin, nie normales Pferdeverhalten gesehen oder wusste nicht wirklich, was normales Pferdeverhalten ist. Einfach weil ich keine Pferde erlebt habe, die in einer normalen Pferdeumgebung auch leben können wie ein Pferd. Ne? Sondern immer irgendwie Absprüche. Und man muss das schon, das ist nicht. It's not all doom and gloom. Also so, man kann jetzt nicht sagen, alle Pferde müssen so leben wie meine, nur dann sind sie glücklich. Stimmt sicherlich nicht. Aber sicherlich stimmt, dass viele Pferde viel Langeweile haben und zu wenig Bewegung und zu wenig Bewegungsanreize. Und sicherlich stimmt es auch, dass wir auch sagen müssen, um so zu leben, wie meine Pferde hier leben, müssen die ein gewisses Gesundheitslevel mitbringen, sonst schaffen die das nicht. Das ist also auch nichts für jedes Pferd.
Spannend, ja. Das
Genau.
heißt, diese Aspekte sind da jetzt einmal auf dich eingeprasselt dann.
Die sind auf mich eingeprasselt. Also sind verschiedene Sachen, wie gesagt, wirklich gleichzeitig passiert. Das eine war, wir sind umgezogen. Das andere war, ich habe angefangen, Summits zu organisieren und ich bilde mir ein, dass die Summits inhaltlich ganz gut zusammengestellt sind. Und dass sie inhaltlich sehr spannend auch sind. Aber was wirklich spannend ist, sind die Vorgespräche und die Nachgespräche dazu, die ich mit den Referenten alleine führe. Und da lerne ich jedes Mal, das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich Summits jetzt immer noch weitermache. Und nächstes Mal wir wollen beim nächsten Mal Cognition machen, Equine Intelligence and Cognition. Schon ein sehr spannendes Programm zusammengestellt für 2026. Das wird schön, das kann ich euch versprechen. Spannende Leute auch. Und ich lerne jedes Mal unglaublich viel, wenn ich vor allem in den Researchern eine Tasse Kaffee trinke vorher und wir uns überlegen, was machen wir denn inhaltlich, wie passen die Puzzleteile zusammen? Und dann lässt der eine oder andere immer mal so einen Nebensatz fallen, der bei mir dafür sorgt, dass ich irgendwie 4 Wochen nachdenken muss. Und zack, ne, schon wieder ein Teil an seinen Platz gefallen. Und das ist total spannend. Und was dann auch passiert ist, ist, dass ich die ganz zufällig auch die Frauke kennengelernt habe. Die Frau Gomusial, die ja auch bei uns als Referentin tätig ist, wir sind beide Kinder des Ruhrgebiets, wussten wir nicht. Wir haben beide in der gleichen Straße in Tromsø gewohnt.
Lustig.
Ja, total witzig. Also quasi Nachbarn, ne? Wir konnten uns aus dem Fenster angucken.
Was für ein
Und die hat, genau,
Zufall.
und die brauchte eine Osteopathin für ihre Pferde. Und dann hat die mich berufen.
Ja.
Zwei Deutsche in Tromsø, und dann haben wir uns bei der ersten Behandlung ihrer Pferde, ich glaube, 5 Stunden in dem eiskalten Stall bei minus 15 Grad verquatscht.
Mei, lustig.
Aha, genau. Und nun hält sie eine Professur in Biopsychologie,
Aha, ja.
Neurologie.
Okay.
Und ich bin die Praktikerin, und das war total spannend, weil wir uns die Bälle so hin und her schmeißen konnten, und ich wusste, was funktioniert und dass es funktioniert, aber sie kann mir erklären, wie es funktioniert. Und
Ah, spannend.
genau, das hat natürlich dann auch nochmal die eine oder andere Tür in meinem Kopf geöffnet, wo
Klar.
ich gesagt habe, Mensch, hier ist es jetzt spannend, irgendwie nochmal hinzugucken. Und dann kam 2018. Und dann kam 2018 die 24 Behaviors von Sue Dyson. Das Schmerzethogramm, was ja das Pikante an diesem, es gibt ja unglaublich viele Schmerzethogramme. Und wir haben jetzt auch, ich habe gerade einen Podcast aufgenommen mit der Emanuela Della Costa, die die Horace Grimmer Scale entwickelt hat, 2014. Also auch alles relativ neue Forschung. Und die Sue kannte ich schon aus meiner Kongresszeit eben noch. Da kamen dann die 24 Behaviors, und deswegen hatte ich sie dann auch für den ersten Summit in 2019, 2020 angesprochen, ob sie den Vortrag macht. Und was ich damals noch nicht in seinem ganzen Ausmaß verstanden hatte, war, dass das Pikante an diesem Schmerzethogramm ist, dass die alles Rittigkeitssymptome ausgewählt haben und die kategorisiert haben. Und gleichzeitig kam die Horace Grimmer Scale, und dann kam Frauke, und dann kam, das war für mich so ein ganz krasser Wendepunkt. Ich habe mit der Frauke in 2018, 2019 einen Blog geschrieben zum Thema Schmerzgesicht und habe gedacht, mich betrifft es nicht. Meine Pferde leben hier in großer Freiheit. Und außerdem mache ich Reitkunst. Mich kann das, also, ne, mich betrifft es nicht. Ich werde den Tag nie vergessen. Poste diesen Blog auf Facebook, gucke auf mein eigenes Profilbild und denke mir so: Schade.
Tja. Oh.
Oh, ganz genau.
Ja.
Sind da so ganz viele Sachen dann eben parallel passiert, wo ich auf einmal gesehen habe, Verhalten ist gar nicht so, wie du dir das gedacht hast. Das sind, ne, die Pferde verhalten sich
Ja.
auf einmal ganz anders. Dann kam der wissenschaftliche Aspekt wieder stärker in den Vordergrund, die Pain Signals kamen, und das war so,
Boah.
war eine kleine Sinnkrise auch bei mir, kann ich
Ja,
anders nicht sagen.
absolut. Das ist ganz schlimm, wenn man dann anfängt, das zu sehen. Das ist richtig, richtig schlimm. Weil das kann man dann, das hast du auch einmal gesagt, man kann es dann nicht mehr nicht sehen. Das
Nee,
geht nicht.
man kann es nicht mehr nicht sehen. Genau, und da
Das
musste
geht
ich mal
nicht.
einmal kurz nachsitzen.
Ja. Ja.
Genau, und dann kam in meiner Verzweiflung, was heißt in meiner Verzweiflung, saß ich hier so rum, wir hatten ja immer noch Corona und ich hatte immer noch ein kleines Kind.
Ja.
Und die Conny Röhm, die kannte ich auch aus meiner Zeit aus der Klinik. Da hatte die sich gerade angefangen, selbstständig zu machen. Und hat die ersten Fütterungsseminare dann eben noch live und in Farbe gegeben. Und da haben wir uns irgendwann kennengelernt. Dann saßen wir auch sehr lange in meinem Büro, haben sehr lange Kaffee getrunken. Und ich hatte damals eine sehr wilde Fütterungsberatung gerade hinter mir. Ich hatte das für den Mio gemacht, wegen des Krebsgeschwürs, weil mir jemand gesagt hat, das kann man wegfüttern, kann man nicht. Spoiler, kann man nicht. Ne? Aber diese Fütterungsberatung hat mich nicht nur sehr viel Geld gekostet, sondern hat auch dazu geführt, dass ich mein Pferd fast umgebracht habe. Und ich hatte dann der Conny damals die Ration geschickt und gesagt, kannst du da mal drauf gucken?
Sie hat die Hände über den Kopf geschlagen.
Ja, und sie hat gesagt, interessant und aufwendig, lassen wir mal.
Lassen wir mal.
Lassen wir mal in ihrer sehr pragmatischen Art. Und dann hat sie immer, von dem Tag an hat sie immer gesagt, mach doch mal die Meisterklasse mit, mach doch mal die Meisterklasse mit. Dann habe ich gesagt, ich wollte jetzt eigentlich nicht auch noch Fütterung. Ich wäre so eher mit Training. Und dann saß ich hier also in Norwegen mittlerweile, hatte viel Zeit, nichts zu tun und ein kleines Kind und Corona und hatte eben auch, ne, keine Möglichkeiten. Gedacht, Mensch, da mache ich doch hier auch nochmal Fortbildung, da mache ich jetzt auch nochmal die Meisterklasse mit. Und da die Meisterklasse ja auch sehr wissenschaftlich ambitioniert ist, hat das dann ganz gut in dieses Puzzle, ne, in dieses Puzzle
Gepasst.
reingepasst. Und das ist alles so 2019, 2020 passiert. Und danach hat sich ja, oder das macht ja was mit einem. Ne? Man wird ja nicht, ist halt das, man kann es halt nicht sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, man wird ja nicht dümmer. Und dann, dann kam auch, ich hatte ja auch vor Norwegen schon, ich habe eine Fortbildung gemacht als systemischer Coach. Also ich habe immer irgendeine Fortbildung, mache ich immer. Und dann kamen noch Kurse in Trainingsphysiologie hinzu, also damit, ne, womit wir ja auch viel arbeiten, Pulsmessen und so, wie baut man Trainingspläne auf? Ja, und
Es geht auch immer
dann,
weiter, gehe ich davon aus. Also du
genau,
bist ja
genau.
jetzt die
Naja, aber
Idee,
du
was
musst
man
halt auch
noch.
sagen, das Five Domain Model, wie ihr das heute kennt von mir,
Ja.
ne, gibt es erst seit 2020.
Ja, das ist so krass, gell?
Genau. Und dann gab es eine neue Auflage vom Handbuch Pferdeverhalten zum Beispiel. Also da, ne, da sind so ganz viele Sachen einfach auch passiert, die unglaublich viel Sinn gemacht haben auf einmal, weil die Teile an ihren Platz gefallen sind und die dann natürlich auf meine Arbeit auf dem Reitplatz unheimlich viel Einfluss hatten.
Und heute bietest du ja deine eigene Masterclass jetzt wieder an im Bereich ganzheitliche, wie wollen wir es nennen? Es geht um Gesundheit, es geht um
Also
Training.
die Chefin hat gesagt, und in diesem Fall ist es Frauke, die Chefin,
Sag.
ganzheitlich darf ich nicht sagen.
Aha, okay, gut.
Genau, weil ganzheitlich immer was mit Räucherstäbchen zu tun hätte und ich ja ziemlich am anderen Ende von Räucherstäbchen wäre.
Okay, ja, stimmt. Das heißt, wie
Stimmt.
nennen wir es?
Multidisziplinär.
Ah, ach, schau, verstehe, ja, dasselbe, also eigentlich meinst dasselbe, nur halt auf den anderen Ebenen ausgedrückt, ja.
Genau.
Multidisziplinär, okay, ja.
Multidisziplinär. Ist auch nicht interdisziplinär, sondern wirklich multidisziplinär, weil wir verschiedene Disziplinen angucken. Und im Endeffekt haben wir jetzt zwei Produktlinien. Wir haben einmal für den Freizeitreiter die Akademie, die Online, Equidemia Online, die Online-Akademie, die Plattform. Und auf der Plattform erklären wir, wie Sachen gehen. Wie geht ein Schulter herein? Wie trainiere ich ein Pferd auf? Wie erstelle ich eine Rationsberechnung? Wie funktioniert Lateralität? Warum ist, ne? So, wie funktionieren diese Sachen? In der Masterclass, wo ich mich mit der Namensgebung wieder etwas schwer getan habe, wo ich noch ein bisschen, vielleicht auch noch mal das ändern muss, bilden wir eigentlich Trainer aus. Wir bilden Trainer und Therapeuten aus, die nicht nur wissen sollen, wie es geht, wie geht ein Schulter herein, sondern warum. Warum ist das so? Was passiert trainingsphysiologisch? Was ist der aktuelle Stand der Forschung dazu? Warum stimmt es nicht, dass die Hinterhand die Vorderhand anhebt? Da galoppieren wir also einmal und da galoppiere ich nicht selber, denn ich wollte kein Produkt machen, was von meiner persönlichen Meinung abhängig ist,
Okay.
sondern ich wollte eine Ausbildung gestalten, die Leute, die top of the field sind, zusammenbringt und die Wissen aus erster Hand weitergeben können, damit wir eben nicht in einer Meinungsgemeinschaft oder einer Religionsgemeinschaft uns treffen, wie wir das ja in der Reitlehre haben. Ne? Reitlehre ist immer eine Meisterlehre und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber hier ging es mir eben darum, dass das Wie wir etwas machen, mit dem Warum zu unterfüttern. Und deswegen
Spannend.
haben wir ganz viele Referenten aus verschiedenen Feldern, also ein großer Teil davon ist einfach aktiv in der Forschung, auch
Ja.
unterwegs,
Ja.
mit sehr versierten Praktikern. Da haben wir sie wieder, die Mischung, die ich aus Hochmoor mitgenommen habe, die mir immer gefehlt hat und die mir so wichtig ist, zusammengebracht und die gemeinsam in verschiedenen Blöcken unsere Leute unterrichten und haben jetzt die erste Masterclass laufen. Die ersten 15 Leute in der Ausbildung und werden nächstes Jahr im April die nächste Runde starten.
Wow, super spannend. Super spannend.
Total
Das ist
spannend.
ja das, was mir auch bei dir sehr stark auffällt. dass du wirklich am Puls der Forschung bist, ja. Also das, also die meisten Sachen, die jetzt dann sich langsam etablieren, habe ich bei dir einfach das erste Mal gehört.
Ja,
Ist so.
das kommt also tatsächlich daher, dass ich so viele Leute kenne, die jemanden kennen.
Ja,
Und
ja.
dann ist es ganz oft so, dann nehme ich vielleicht einen Podcast irgendwie mit irgendjemandem auf und dann unterhält man sich vorher oder hinterher nochmal und dann sagt er, kennst du denn die Kollegin so und so schon? Die machen gerade eine spannende Forschung zum
Ja,
Thema
das ist Netzwerk einfach.
XY. Das ist total toll. Ich war heute in der Klinik, ich bin mal wieder in der Klinik gewesen. Wir machen schon Witze darüber, dass ich da
Ach
demnächst
Mann.
Shareholder, ja, dass ich da
Ja, weil du hast ja
Shareholder
auch
werde.
nebenbei jetzt noch mehr Pferde. Es hat sich ja vermehrt.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Das erzähle ich gerne gleich, wenn du das noch wissen willst. Genau, und da haben wir
Du warst
uns,
in der Klinik, ja?
ja, genau, da haben wir uns auch wieder über neue Forschungsprojekte unterhalten. Da habe ich zum Beispiel erfahren, wir hatten heute einen Isländer in der Gastroskopie, also keins meiner eigenen Pferde. Ich habe heute mal fremd gefahren, Trainingspferd gefahren.
Okay.
Und das fand ich ganz spannend. Denn die Tierärzte, die arbeiten, wir arbeiten sehr gut zusammen, weil ich eben draußen im Feld bin und dann immer wieder Patienten schicke und die haben die technischen Möglichkeiten, das dann umzusetzen. Dann schicken sie mir die wieder zurück zur Rationsberechnung und zur, ne, Nachbetreuung, wie ich das ja auch mit vielen Kunden online mache. Und entsprechend trinken wir immer gerne noch einen Kaffee zusammen und schnacken ein bisschen, tauschen uns aus, was es Neues gibt unterwegs. Genau, und dann hat Marthe eben erzählt, dass gerade die Kopenhagen-Gruppe eine Studie laufen hat auf Island, wo eben mehr oder weniger wildlebende Pferde gastroskopiert werden,
Wirklich?
weil genau sie nämlich eine deutliche Prävalenz bei Isländern für Geschwüren am Magenausgang und im Duodenum sehen. Und jetzt wollen sie wissen,
Okay.
ist es die Haltungsveränderung oder gibt's eine epigenetische Komponente irgendwie
Ach,
in
das
der
ist ja
Rasse?
spannend.
Total spannend, total spannend. Und du weißt, was ich morgen machen werde. Wenn ich morgen früh Zeit habe, werde ich in Kopenhagen anrufen und fragen, wie der Stand der Dinge ist.
Ciao.
Genau.
Ja, gut, aber das ist halt wirklich toll. Also auch, weil du jetzt eben zum einen das Netzwerk hast, zum anderen, weil du da anscheinend jetzt auch mit der Klinik in Norwegen es ist ja cool, dass so eine Offenheit steht, sich dann auch mit
Ja,
Praktikern so
total.
auszutauschen, oder?
Ja,
Schon
total.
gut.
Wir haben natürlich auch jetzt mittlerweile eine Geschichte miteinander. Ich habe viele Pferde dahin gebracht und bei vielen Pferden standen wir da am Anfang und die Kollegen haben gesagt, ich weiß nicht, was du da siehst, der hat nichts. Und ich habe immer gesagt, doch, der hat was. Guck mal hin, wie der macht, guck mal hin, wie der im Gesicht macht, wenn der antrabt. Guck mal hin, wie der das nicht macht. Guck mal, wie der den Fuß da setzt. Ne? Und das ist natürlich auch was, was ich aus meinem Reitkunst-Background ja wirklich gelernt habe, zu gucken, wie setzen die Füße auf? Wo spurt hier was hin? Wie streckt der Hals sich? Wie schwingt der Rücken oder wie schwingt der eben nicht? Das ist ja eine Ausbildung, die ein Tierarzt in dem Sinne nicht bekommt. Dafür kann ich kein Röntgengerät bedienen. Und am Ende des Tages hatte ich leider immer recht. Manchmal wäre es mir lieber, wenn ich nicht recht hätte. Aber leider hatte ich immer recht oder habe ich immer recht. Und dadurch verändert sich ja auch das Verhältnis. Also dann bist du natürlich nicht mehr der spinnende Therapeut oder der spinnende
Ja.
Pferdebesitzer, sondern dann guckt man
Die die
anders
Ahnung
hin.
hat.
Genau, dann bist du die, die Ahnung hat. Dann gucken die anders hin. Und dann haben wir, ich glaube, es ist sehr gesund, Respekt vor den Skills des anderen zu haben. Denn, also meine Beugeproben sind jetzt nicht so zuverlässig. Da würde ich immer lieber jemand anders hinzuziehen. Aber ob eine Beugeprobe notwendig ist, das sehe ich schon ganz gut.
Ja, da sind wir eh schon bei deinen Pferden leider, weil weil du gesagt hast, du bist sehr oft in der Klinik gewesen, sehr oft auch mit deinen Pferden, oder?
Ja, wir haben einfach, na, auch das ist ja quasi parallel passiert, denn ich habe gedacht, ich komme mit zwei alten Pferden aus Deutschland hier hin, oder das heißt alt, ne? Aber deutlich näher an der 20 als an der 10. Und habe mir dann Jungpferde gekauft. Alles Ja, wirklich junge Pferde. Ja, ein Jahr, anderthalb. Also Phoenix und Merlin habe ich mit 3 Tagen gekauft und damit anderthalb importiert, weil ich mir gedacht habe, wenn du so frisch geworfen hast, dann ist nicht der allerbeste Moment, um Pferde anzureiten. Aber irgendwann wird das Kind ja größer, geht in den Kindergarten und dann möchtest du ja auch mit deiner reiterlichen Laufbahn weitermachen.
Der
Und
Plan klingt ja theoretisch
der
sehr
Plan, ich
gut.
fand den Plan super. Und dann habe ich
Ja.
mir vier sehr unterschiedliche Pferde gekauft. Ich habe einen Frederiksborger gekauft mit 1,5 Jahren, den Tassilo. Ich habe einen damals 3-jährigen Kaltblut-Traber gekauft, den Vilja. Und ich habe 2 Lusitano-Brüder gekauft, den Merlin und den Phönix. Und habe die hier aufwachsen lassen unter relativ idealen Bedingungen. Mit allem wissenschaftlichen Hintergrund, den ich so habe, ne? Pferde brauchen Bewegung, ist jetzt kein Geheimnis, brauchen trockenen Schlafplatz, auch kein Geheimnis, brauchen eine relativ gute, also wie bilanziert man die Ernährung? Das war schon komplizierter, aber eigentlich auch nicht, auch it's not rocket science. Und trotzdem haben alle irgendwann Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Und dann haben wir angefangen zu suchen und haben am Ende des Tages festgestellt, dass sie alle mehr oder weniger genetisch schwer krank sind. Der Tassilo lebt schon nicht mehr.
Wahnsinn.
Der hatte Wobbler. Und Wobbler ist eine genetische Malformation der Halswirbelsäule, die Nervenschmerzen macht und dann entsprechend auch dafür sorgt, dass die Pferde ihre eigenen Füße nicht mehr koordinieren können, als er 5 wurde. Also wir müssen das noch eigentlich noch anders erzählen. Wobblerpferde werden normalerweise auffällig zwischen 1,5 und 3 und überleben dann auch nicht lange. Der wurde auffällig mit 4,5 und mit 5,5 haben wir ihn einschläfern lassen. Und er wurde so alt, weil der so gelebt hat, wie der gelebt hat.
Verstehe. Ja.
Ja, also dass der so viel Bewegung hatte, dass die Ernährung ausbalanciert
Ja.
war und so weiter und so weiter. Aber das ist natürlich nicht die Diagnose, die man haben möchte und auch die anderen haben. Ja, keine ganz einfachen Diagnosen. Das bedeutet nicht immer, dass es zum Tod führt, aber das bedeutet, dass ich sehr erschrocken darüber war, wie die neue Generation von Pferden auf den Füßen steht. Denn mein 22 Jahre Alter, der ist fit, ne? Der hat ein bisschen Magen, das kriegen wir ganz gut geframed. Ansonsten hat er 3 schöne Grundgangarten und ist auch im Training, kriegt jetzt so ein bisschen Spatt. Auf den
Ja.
Hinterbeinen, also so viel Hankenbiegung mache ich nicht mehr mit ihm.
Nö.
Aber der ist fröhlich, der wird geritten, der wird trainiert. Der kleine Isländer, den ich heute gefahren habe, der hat ein bisschen Magen. Ansonsten ist er ein bisschen dick, aber der ist fröhlich, der ist fit, der wird trainiert. Und alles, was unter 6 ist, ist wirklich krank. Also das finde ich beeindruckend. Und ich sage an der Stelle immer, ich würde das gerne persönlich nehmen. Meine Erfahrung und sagen, ich habe einfach wirklich viel Pech gehabt, aber ich sehe wirklich sehr, sehr viele Pferde, weil natürlich jetzt auch viele Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe da ein Problem, kannst du mal hingucken? Und oft ist das Problem eben nicht mit Schulter herein zu lösen, sondern wir müssen mal hingucken. Und dann brauchen wir erstmal eine kleine Detour über eine Tierklinik oder so, bevor wir dann wieder mit dem Schulter herein weitermachen können.
Ja, eine super schöne Nachrichten, muss man sagen. Also, das ist eher bedenklich. Aber wenn
Das,
ich
ja.
jetzt, ja, wenn ich so in deine Zukunft schaue, weil jetzt sind wir ja angekommen in der Gegenwart
Oh,
mit
geht
unserer
ihr, ja.
Reise. Krass, gell?
Krass.
Aber wenn ich jetzt gerade dieses Thema zum Beispiel jetzt nehme, was du, diese Erfahrungen, die du da jetzt mit deinen Jungpferden machst, ja, gut, da ist ja noch sehr viel Stoff für die Zukunft.
Da ist noch sehr viel Stoff für die Zukunft. Ich sage immer liebevoll, ich habe meine eigene Forschungsgruppe hier.
Ja, eigentlich ja.
Genau. Und ich habe natürlich auch viele Pferde, die ich eben betreue in dem Raum. Und irgendwann können wir uns mal über die Krankengeschichten meiner Pferde unterhalten.
Sehr, ja, das
Das
machen wir in einem anderen, ja.
ja, können wir uns noch mal sehr lange darüber unterhalten. Das
Ja.
machen wir nicht mehr heute. Heute muss ich ins Bett irgendwann.
Ja.
Aber natürlich ist die Lernkurve steil. Das kann man anders nicht sagen. Die ist manchmal ein bisschen steiler, als man sich das so wünscht.
Ja.
Ja. Aber wir haben ja dann da auch verschiedene Ebenen. Wir haben einmal den reiterlichen Background und das, was ich eigentlich machen möchte, ist Reitkunst.
Ja.
Und wir haben den reiterlichen Background, wir haben einen therapeutisch-medizinischen Background, wir haben dadurch auch eine Rehabilitations, ne, eine Re Rehabilitationstraining, was da irgendwo im Raum steht. Wir haben einen ethologischen, neurobiologischen Background und da kommen natürlich sehr viele Ebenen zusammen, indem man dann anfängt, viele Ausbildungen jetzt zum Thema Schmerz gemacht. Kommen viele Ebenen zusammen, wo man einfach anders auf die Pferde guckt, was sicherlich auch sehr, sehr schön ist. Ich mag das gar nicht auf so einer dunklen Note irgendwie enden lassen, denn es ist so überhaupt gar nicht Weltuntergangsstimmung, sondern ich glaube, das gibt uns auch die Fähigkeit, die Pferde besser anzugucken, besser einzuschätzen und damit unglaublich viel im Hinblick auf Equine Welfare zu verbessern.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf
Ja.
jeden Fall. Also was da noch kommt, das wird wild, wenn ich
Das wird
dich
wild und
zitiere.
das wird, glaube ich, total spannend. Und im Kleinen merken wir das ja schon. Du merkst es ja bei deinem eigenen Pferd.
Auf jeden Fall.
Wir haben da an der einen oder anderen Stellschraube gedreht und auf einmal kriegen wir ein ganz anderes Ergebnis. Und ich fand es so schön, als du letztens gesagt hast, so krass, wie viel Spaß Reiten machen kann.
Ah, voll. Ja, es macht
Ja.
nämlich wirklich Spaß und wenn man an den richtigen Schrauben dreht und nicht an den falschen, geht's auch wahnsinnig schnell. Das muss ich wirklich sagen, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich auch Glück gehabt, ja. Aber ich sage das immer wieder gerne. Man könnte jetzt 10 Jahre versuchen, am Schulterherein zu basteln. Wenn das Problem nicht das Schulterherein ist, kannst du noch weitere 10 Jahre basteln. Das wird nicht gehen. Und dann machst du 2 Monate Omniprazol oder wie auch immer und
Ja.
es geht.
Und auf einmal geht, ist das schwache Bein nicht mehr das schwache Bein, genau.
Eben. Und es ist
Ja.
dann richtig, richtig schön. Also ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Fan von diesem Weg. In jeder
Ja.
Hinsicht.
Daher guck mal, jetzt haben wir noch zwei Podcasts, die wir irgendwann aufnehmen müssen.
Oh ja. Der eine ist, warte, was ist der zweite? Der eine ist das die Geschichte von deinen Pferden, der zweite.
Und der zweite ist, wie man Diagnostik in die reiterliche Ausbildung einbindet.
Wunderbar, bin ich voll dabei.
Genau. Und für heute
Gut.
gehen wir ins Bett, würde ich
Für
sagen.
heute gehen wir ins Bett
Ja.
und wir haben auf jeden Fall schon Follow-ups.
Ja, genau. Ich freue mich
Geht nie
drauf. Ich
aus.
mache immer gerne Podcasts mit dir.
Ich mache auch gerne Podcasts mit dir. Ist immer super spannend, alles zu bereden.
Ja.
Gut, Selina,
Ja.
dann danke ich dir für das tolle Gespräch.
Ich
Wir
danke
hören
dir.
uns.
Bis bald.